Dave Chisnell wird immer mehr zum Mr. European Tour. Martin Schindler verliert dramatisch im Viertelfinale von Leverkusen gegen Michael Smith und liefert im exklusiven Interview hier bei Checkout Antworten auf unsere Fragen vor dem World Cup of Darts. Die Team-WM in Frankfurt steht unmittelbar bevor und wir sind aber sowas von motiviert.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Es ist eine ziemlich besondere Folge, denn es gibt außergewöhnlich viel zu besprechen heute. Umso besser, dass wir im Doppel in diese Woche starten, in diese Doppelwoche beim World Cup of Darts. Ich bin Kevin Schulte und begrüße Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich wieder auch auf diese Woche gemeinsam mit dir hier im Podcast. Du hast es schon angeteasert, es ist unfassbar viel. Es waren unfassbar volle Darts-Tage, auch wenn man den Horizont ein bisschen erweitert. Wir hatten die European Tour in Leverkusen, wir hatten die Development Tour, wir hatten beim DDV das German Masters. Wir haben jetzt hier Martin Schindler im Interview und noch eine Prediction für den World Cup, der ja, wenn die Leute das hören, morgen Abend schon beginnt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier auf der Agenda steht.
Und da sage ich doch, das klingt nach einer 5-Sterne-Woche im Darts-Kosmos. Und die 5 Sterne, die könnt ihr uns natürlich auch gerne hinterlassen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Einfach bei Spotify, bei Apple Podcasts 5 Sterne hinterlassen, würde uns sehr freuen, hilft uns auf jeden Fall eminent weiter. Ansonsten noch die Info natürlich, Sport1 Newsletter, Link dazu in der Folgenbeschreibung, genauso unser Discord-Channel und natürlich auch Patreon, 3,57 Euro im Monat inklusive der Mehrwertsteuer und ihr bekommt die Freitagsfolgen immer schon früher. In dieser Woche gilt das aber ausnahmsweise nicht, denn natürlich gibt es die Freitagsfolge erst wirklich für alle am Freitag, denn wir können am Mittwoch schlecht die World Cup Session von Donnerstagabend schon predikten und euch dann da akustisch auf die Ohren geben. Das wäre natürlich auch mal eine Maßgabe gewesen, aber ja, wir gehen es natürlich klassisch an, werden am Donnerstag spät aufnehmen. Ich nehme auf dann mit Jan Toden, den kennt ihr hier aus dem Podcast auch bereits. Und beim World Cup wird es noch 2 exklusive Sonderfolgen geben, Micha.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön für alle Leute, die da ein bisschen tiefer reindiven wollen, die ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, die mal den ein oder anderen Spieler hören, den du dann vors Mikrofon zerrst, ob er möchte oder nicht in Frankfurt. Aber ja, da kann man sich definitiv drauf freuen. Der World Cup wirklich einfach eines der tollsten Events mit so unfassbar vielen Stories, die dieses wunderbare Turnier schreibt.
Genau so sieht's aus. Also der Fahrplan ist folgender. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden wir uns dann an die Mikros setzen und die reguläre Folge für den Freitag aufnehmen mit den Eindrücken von dem ersten Turniertag. Die Folge gibt es natürlich für alle im großen Feed und dann für Patreon-Exklusiv-Supporter sozusagen gibt es dann noch Folgen in der Nacht von Freitag auf Samstag, also irgendwann Samstag früh und Sonntag früh und dann die reguläre Folge in der nächsten Woche am Mittwoch behandelt dann natürlich den World Cup nochmal aus unserer gemeinsamen Sicht mit der großen Abschlussanalyse sozusagen. Bis dahin müssen wir aber erstmal auch noch weitere Themen besprechen, denn es war auch am vergangenen Wochenende viel los, unter anderem in Leverkusen auf der European Tour.
Ja, lass uns beginnen mit European Tour Event Nummer 8, den European Darts Open. Es war ein wichtiges letztes European Tour Turnier vor dem World Matchplay Cutoff. 2 Players Championship Turniere, die kommen ja noch jetzt in der nächsten Woche. Aber es war auch mal wieder ein schönes Event. Wir hatten mit Dave Chisnell mal wieder einen bisschen anderen Sieger, aber trotzdem Mr. European Tour, so muss man es sagen. Ich fand die Stimmung in der Halle auch wirklich gut. Also finde ich schon sehr unterhaltsam, wenn dann die gesamte Halle singt, irgendwie Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen und so weiter. Ich war im letzten Jahr noch in der Halle dort in Leverkusen und mag einfach das ganze Szenario dort in der Ostermann Arena und drumherum ist einfach immer wieder ein tolles Event. Ist ja eine Halle, die Ostermann Arena direkt neben dem Stadion von Bayer Leverkusen, wo sonst immer Fußball gespielt wird. Aber ja, lass uns abgehen, abgesehen von dem ganzen Surrounding reingehen, aber abgehen können wir auch. Jetzt auf Dave Chisnell blicken und seinen Turnierweg. Begonnen hat es gegen Luke Woodhouse und da war es schon direkt zu Beginn eigentlich richtig eng und die Reise hätte sehr, sehr früh zu Ende sein können.
Ja, beide sind durchaus abgegangen in dieser Partie. Sie spielen beide in 100-plus-Average am Ende. Luke Woodhouse führt mit 5-3, bekommt das Match aber nicht zu. Er vergibt am Ende einen Matchstart auf Bull. 124er-Check wäre das gewesen. Vergibt er dann aber auch deutlich, muss man sagen, landet klar in der Single 3. Und Dave Chisnell kommt irgendwie durch an diesem Samstag mit dem 6-5-Erfolg über Woody und steht dann im Achtelfinale gegen Kevin Dutz, gewinnt auch diese Partie dann letztlich souverän. Was heißt auch, also die Partie gewinnt er souverän, anders als dann das Viertelfinale in der finalen Session gegen Ryan Searle. ist im Average auch immer weiter nach unten gegangen, von 101 angefangen gegen Woodhouse, gegen Dudes waren es 96, gegen Searle waren es dann nur noch 92, aber auch das reicht und auch hier, genau wie in Runde 1, dreht Dave Chisnall die Partie nach einem 3-5 Rückstand. Im Halbfinale war es dann allerdings gegen Damon Hatter eine ganz klare Geschichte.
Ja, da gewinnt der 7-1, steigert sich im Average wieder mal so ein bisschen, steht er bei knapp 97 Punkten. Man muss dazu sagen, dass der Tank von Damon Hatter zu dem Zeitpunkt wohl auch schon ein bisschen leer war, spielt hier unter 90 Punkten, von daher auch ein relativ klares Ding. Insgesamt, abgesehen von der ersten Partie, hatte Dave Chisnall bis dahin eigentlich gar nicht mal so extrem überzeugt, musste man sagen. Also normalerweise sind das Zahlen jetzt hier zwischen, ich sag mal, 92 und 96, womit man nicht unbedingt auf der European Tour die ganz großen Siege einfährt, aber es hatte eben gereicht und er konnte eben auch diese engen Partien auf seine Seite ziehen, also zweimal 6-5, einmal 6-4, das muss man halt auch erstmal machen und das hat Dave Chisnall an diesem Wochenende gut gemeistert, aber auch im Finale war es dann keine Glanzleistung von ihm, muss man sagen, denn da spielt er am Ende sogar unter 90 Punkten im Schnitt.
Es war so ein typisches European Tour Finale. Wir erleben ja wirklich häufig so richtig lange, intensive Schlachten, die dann auch davon gekennzeichnet sind, dass beide Spieler so ein bisschen müde sind. Und das war in diesem Endspiel definitiv der Fall. Dave Chisnall, du sagst, es spielt unter 90, gewinnt trotzdem. Ross Smith war jetzt allerdings auch nicht überragend gut mit 93, hat dann am Ende eben den ein oder anderen Moment nicht mehr nehmen können. Dave Chisnall lag zunächst 6-3 vorne, da sah es nach einer recht souveränen Geschichte aus. Dann kommt aber Ross Smith mit der 144, das ist allerdings jetzt auch ein Moment, wo er ohne Druck spielt. Also es war jetzt kein finaler Dart, da wo Chisnall irgendwie im Finish-Bereich stand. Nichtsdestotrotz hat ihm das ein bisschen Auftrieb gegeben. Dave Chisnall bei 6-4 Führung und 142 Rest mit dem Wurf in die Triple 19. Dann geht sogar noch einer rein. Er hätte dann die Chance gehabt, auf 7-4 zu stellen, aber beide fallen raus, als er den zweiten da reinsetzt. Ganz, ganz bitterer Moment und dann bleiben eben nur noch 20 Punkte in dieser Aufnahme, die er wirft und Ross Smith, der braucht zwar zwei Aufnahmen für 36 Punkte, Chisnall vergibt vorher sogar noch einen Dart auf Bull zum 7-4. Smith gelingt eben das Break und kann danach auch den Anwurf halten zum 6-6. Dann war es eine ganz offene Partie, Best of Three sozusagen und das 13. Leg, letztendlich muss man sagen, war so ein bisschen der Game Changer. Es hätte dann nämlich gut und gerne auch zugunsten von Ross Smith laufen können, der sich ja hier zurückgekämpft hatte und sich auch in diesem Leg toll mit einer 180 auf 32 Rest spielt nach 12 Darts. Aber Chizzy nimmt die 132 Punkte raus auf Bull. Wahnsinnsmoment und ein ganz entscheidender Moment.
Ja, und danach im 14. Leg checkt er die 100 Punkte zum Titel. Es ist sein 7. Titel auf der European Tour und man muss einfach auch dazu sagen, wie wenn man hier jetzt auf die ganzen Ergebnisse schaut, dass einfach Ergebnisse über den Leistungen stehen. Also du musst nicht unbedingt alle Spiele schön gewinnen, aber am Ende des Tages ist es halt ein weiterer European Tour Titel. Es ist nochmal Geld für die Rangliste, Geld für das Konto und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Und in 3 Monaten fragt niemand mehr danach, mit was für Leistung er das hier gewonnen hat. Ob das jetzt eng war, ob die Spiele schön war, was auch immer. Ob es viele schöne Momente gab, wie die 132, viele besondere Momente, die er kreiert hat. Das ist alles komplett egal, denn Dave Chisnall gewinnt seinen 7. Titel auf der European Tour.
Lass uns auch noch mal kurz zumindest über den Weg von Ross Smith ins Endspiel sprechen. Es war ja schon das zweite Endspiel, was er auf der European Tour in diesem Jahr erreicht hat. Allerdings, er muss weiter warten auf seinen ersten Titel. In Runde 2 war es zunächst ein souveräner Sieg gegen Callan Ritz. Im Achtelfinale dann eine ganz knappe Kiste gegen Josh Rock. Da übersteht er Matchstarts. Im Viertelfinale muss er wieder in den Decider gegen Rian van Veen. Wieder übersteht er Matchstarts. Am Ende regelt es letztendlich die deutlich bessere Doppelquote auf Seiten von Ross Smith. Und im Halbfinale gewinnt er gegen seinen Namensvetter Michael mit 7-5. Da reicht sogar ein 92er Schnitt. Das war jetzt nicht die beste Partie auch vom Bully Boy. Da kommt er aber durch und dann im Endspiel hat er sich viel ausgerechnet. Erst recht, nachdem er da dann nochmal so reinkam. Ja, er wird ziemlich gebrochen gewesen sein. Das hat man ihm auch angemerkt und trotzdem, er springt auch in der Order of Merit 2 Plätze nach oben. Auf Rang 13 dürfte sogar All-Time-High sein für ihn. Also insgesamt ist die Entwicklung wirklich sehr positiv.
Ja, definitiv. Auch wenn man mal hier einen Blick auf die European Tour Order of Merit wirft. Also da ist er aktuell die Nummer 6 mit 46.500 Pfund. Angenommen, er hätte eines der beiden Finals gewonnen, dann wäre er wahrscheinlich sogar die Nummer 1. Also von daher wirklich, das ist eine Saison, die bislang, die kann sich wirklich sehen lassen. Also Ross Smith da definitiv, ja, auf dem richtigen Weg und ich glaube auch, dass er seinen ersten European Tour Titel gewinnen wird, wird nur eine Frage der Zeit sein, weil da einfach die Leistung so konstant ordentlich die ganze Zeit kommt.
Was war ansonsten noch wichtig oder was ist ansonsten noch erwähnenswert? Ich denke, man muss erstmal konstatieren, trotz der parallel stattfindenden Fußball-Europameisterschaft, also Halle war gut gefüllt, auch am Sonntagabend während der finalen Session hat ja Deutschland gegen die Schweiz gespielt, schon mal ein guter und wichtiger Vorgriff und auch ein gutes Signal letztendlich für die PDC Europe, weil nächste Woche erleben wir Ähnliches. Deutschland wird im Achtelfinale am Samstagabend um 21 Uhr spielen. Bin sehr gespannt auf die Ansetzungen dann beim Darts, ob vielleicht Gabriel Clemens und Martin Schindler sollten sie dann eben da ins Achtelfinale einziehen, ob die vielleicht auf den Nachmittag gesetzt werden. Aber das können wir auch gleich nochmal besprechen. Ansonsten, das ist sicherlich so ein Learning dieses Wochenendes, dass das auch parallel zu diesem mega Großereignis im Land gut funktioniert hat in Leverkusen. Was war auch noch spannend, alle vier Viertelfinals gingen bis in den Deciders, sieht man auch sehr selten. Und was man noch seltener sieht, Michael Smith war der einzige ungesetzte Spieler im Viertelfinale. Also, dass es nur ein Ungesetzter ist, okay, das haben wir manchmal, ne, wenn sich viele Favoriten durchspielen, aber dass es ausgerechnet Michael Smith ist, das ist unglaublich lustig, finde ich.
Ja, schon ein kleines Kuriosum. Ansonsten hatten wir 5 kurzfristige Nachrücker. Das müsste soweit auch der Rekord sein, dass so viele Leute kurzfristig nachgerückt sind. Wer besonders davon profitiert hat, Kevin Dutz, im World Matchplay Race, jetzt aktuell provisorisch drinne über die Pro Tour Order of Merit auf Platz 16, 500 Pfund vor James Wade, einmal vorbeigezogen. Das war ein ganz, ganz wichtiges Wochenende aus seiner Sicht. Und ich habe es schon gesagt, es sind noch 2 Players Champions Championship-Turniere in der nächsten Woche. Also wenn er da nochmal, ich sag mal jetzt 1-2 Mal wirklich solide Leistungen bringt, dann könnte es wirklich reichen. Also wenn man da ein bisschen weiterschaut, wenn jetzt von Dirk van Dijvenbode, Callum Ritz, Mike Dedecker kein ganz tiefer Run kommt, dann hat er eigentlich das Privatduell mit James Wade und müsste da nur besser abschneiden als James Wade und dann kann es wirklich reichen fürs World Matchplay und dann wäre das World Matchplay ohne James Wade.
Und wer auch noch nicht ganz safe ist, Andrew Gilding, der steht nur knapp vor Kevin Dutz, hat jetzt hier auch in der ersten Runde gegen Jeffrey de Graaf trotz eines Monster-Finishes in der Schlussphase verloren. Dementsprechend da muss noch ein bisschen gezittert werden im Hause Gilding und bei Dutz, ja, da bahnt sich wirklich ein überraschendes Debüt an auf Matchplay-Ebene. Irgendwie so heimlich still und leise wäre das natürlich dann irgendwie auch gekommen und ausgerechnet zum Leidwesen von James Wade, das wäre schon krass, schauen wir aber dann natürlich zu gegebenem Zeitpunkt drauf. Erstmal jetzt natürlich World Cup Woche und wir sprechen noch weiter über das, was in Leverkusen passiert ist. Ein paar der Topspieler sind schon früh rausgegangen, zum Beispiel Rob Cross mit einem totalen Off-Match, das er geliefert hat gegen Michael Smith, kassiert einen Whitewash. Auch Gervin Price ganz schwach unterwegs und klar unterlegen gewesen gegen einen wiedererstarkten Dirk van Dijvenbode, der wird immer besser, 2-6, haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass es da leichte Tendenzen gab. Mittlerweile ist es sogar ja so eine mittelstarke Tendenz ins Positive. Luke Humphries verliert gegen Raymond van Barneveld mit 4-6, da muss man jetzt sicherlich noch keine Krise heraufbeschwören. Das Einzige, was man aber erwähnen muss bei Luke Humphries, es geht ihm jetzt gerade mal punktuell nicht ganz so leicht von der Hand, wie es schon mal war.
Ja, man sieht das bei ihm immer so in dieser Selbstverständlichkeit, wenn er dann spielt, ob das eben so kommt oder nicht. Und das war jetzt gegen Barney nicht der Fall, hat am Ende da auch nochmal ein paar Darts auf Doppel liegen lassen, hatte dementsprechend auch eine kleine Krawatte, als er dann von der Bühne runter ist. Barney, der war am Freitag schon sehr erleichtert nach seinem Sieg gegen Ratajski. Das war auch alles andere als leicht. Also das war wirklich mehr ein Arbeitssieg. Geht dann am Sonntag im Achtelfinale gegen Kieran van Veen raus. Die größte Überraschung des Wochenendes, würde ich sagen, ist vielleicht Owen Bates. Der stand im Achtelfinale nach Siegen über Joe Cullen und Danny Noppert. Beide spielen unter 90. Das sind auch tendenziell eigentlich Spieler, die du selten auf der European Tour erwischt, dass sie dann mal solche, in Anführungsstrichen, Off-Matches hatten. Und Bates, der geht dann raus gegen den einzig wahren Goat, gegen Stephen Bunting, der den vierthöchsten Average der European Tour-Geschichte spielt. 117,12 Punkte. Das war wirklich Wahnsinn, das war wirklich eine super Demonstration, muss man sagen. Und es hätte sogar noch wesentlich höher sein können, wenn er da in dem, was war es, ich glaube, 5. Leck nicht nochmal so ein paar Darts auf Doppel liegen lässt. Also das war schon wirklich eine Wahnsinnsvorstellung. Und wir hatten noch so ein kleines Kuriosum im Zusammenhang mit Andy Bartens.
Andy Bartens im Spiel gegen Gian van Veen. Da gab es eine kleine Kontroverse und zwar wird vielleicht Kirk Bevins tatsächlich, der eigentlich nie einen Fehler macht, einen Fehler gemacht haben. Das ist jetzt die Frage. Wir kriegen es nicht mehr wirklich aufgeklärt. Aber anstatt von 45 Punkten, also Single 5, Single 20, Single 20, sieht Kirk Bevins ein Pfeil in der Triple 20, sodass eben 85 Punkte gecallt werden statt 45. Und deine Intention war sofort, und auch Adrian Geiler hat dem, sagen wir, nicht widersprochen, im Gegenteil, dass das ein Fehler war, dass der eine Pfeil eben auch in der Single 20 war und dementsprechend es eigentlich 45 Punkte hätten sein müssen.
Ja, ganz genau. Also ich hatte das Spiel live geschaut und Adrian Geiler hatte es dann auch schon angesprochen, direkt im Live-Kommentar. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, habe dann nochmal ein bisschen zurückgespult, habe nochmal ein Foto gemacht, nochmal reingezoomt, das Ganze nochmal auf Twitter in die Welt hinaus gepostet zur Diskussion, wie man das halt so macht. Und ich glaube schon von dem, wie die Darts stecken, dass es 45 Punkte waren und nicht 85 Punkte. Man kann den einen Dart nicht genau erkennen, wo die Spitze steckt. Also es könnte potenziell in der Triple 20 sein. Dann wären es natürlich 85 Punkte. Aber es sieht einfach von dem, wo der Dart platziert ist und wie er in welchem Winkel steckt, nicht so aus, als wäre er in der Triple 20. Das heißt, ich glaube, dass es ein Fehler war. Aber man muss dazu sagen, man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil der Caller hat einen deutlich besseren Blick darauf als wir vor dem TV. Und was einen halt so ein bisschen stutzig macht, ist, dass es Kirk Bevins war. Und das ist ja jemand, der eigentlich gefühlt nie einen Fehler macht. Also es gibt ja den ein oder anderen Caller, der da wesentlich anfälliger für ist. Aber Kirk Bevins ist ja wirklich beinahe fehlerfrei in seiner Tätigkeit.
Ich meine, Kirk Bevins ist die Zahlenmaschine auf dem PDC-Circuit. Unter vielen Zahlenmaschinen ist er nochmal der Peak. Das lässt mich auch zweifeln. Deswegen, ich habe immer noch das Gefühl, irgendwie glaube ich es nicht. Gerade auch, weil natürlich dann auch Andy Bartens ihn nicht korrigiert. Natürlich muss man das nicht machen letztendlich, ne? Vielleicht hat er es auch nicht gesehen, aber das ist nochmal eine zusätzliche Komponente. Dann handelt es sich eben um den Caller Kirk Bevins. Deswegen, ich traue dem Brat noch nicht so ganz, aber ist auch letztlich völlig egal, weil es hat das Spiel sowieso nicht entschieden am Ende.
Es hat das Spiel nicht entschieden, also von daher hat es jetzt nicht die allergrößte Relevanz. Aber das Spielerargument ist auch immer so ein bisschen, also es gibt auch genügend Spieler, die schon dann mal die extra Punkte mitgenommen haben oder auch mal einen wichtigen Checkdart oder sowas,
der aber dann auch umgekehrt wurde. Ne? Das gibt es ja auch, dass dann Spieler explizit
beides
korrigieren.
Also es gibt diverse Beispiele bei Barney mit seiner 180 in der Premier League, kennt man da, was 123 waren, oder Searle irgendwie auf der Doppel-10, der dann aber doch nicht drinne war und so weiter. Ja, man muss aber auch vielleicht dazu sagen, dass halt Andy Bartens ist ja jetzt, wenn man sich Interviews anhört, nicht derjenige, der am allerbesten Englisch kann oder sowas und der dann vielleicht einfach im Tunnel war, da nur gehört hat, das, was gecallt wurde, seine Darts rausgezogen hat, ohne das jetzt irgendwie so groß zur Kenntnis zu nehmen, zu korrigieren, was auch immer. Also will man jetzt niemandem was unterstellen, ist jetzt hier auch nichts Spielentscheidendes oder Turnierwichtiges, aber halt trotzdem so ein kleines Kuriosum, worüber man mal sprechen kann, weil eben Kirk Bevins so unfassbar selten Fehler macht.
Dann lass uns jetzt sprechen über die Leistungen der deutschen Spieler. Erstmal müssen wir über die Host Nation Qualifikanten sprechen. Unter anderem Nico Blum war ja in Leverkusen am Start. Flower Power hat verloren gegen Kevin Dutz. Dutz, der Name ist jetzt schon häufiger gefallen, müssen wir nicht mehr viel mehr zu sagen, hat es natürlich dann erwartungsgemäß gewonnen, aber es war jetzt keine gute Partie. Und Nico Blum hat sich am Ende nochmal richtig reingekämpft, lag 0-4 und 1-5 hinten. Am Ende macht das aber nochmal ein bisschen spannend, zumindest halbwegs. Aber Kevin Dutz war dann letztlich eine Nummer zu groß und auch der Vorsprung von ihm, den er sich da frühzeitig rausgespielt hat, der war dann für Blum auch nicht mehr zu drehen.
Ein weiterer Host Nation Qualifikant, der an diesem Wochenende mit dabei war, ist Jan Dückers. Der unterliegt Richie Etthaus mit 0-6. War jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz das, was er sich erhofft hat. War jetzt keine Partie auf einem besonders hohen Niveau. 76 gegen 84 Punkte. Dückers auch mit 12 verpassten Darts auf Doppel. Also das ja auch alles andere als ordentlich. Das höchste Checkout der Partie, 49 Punkte. Das sagt dann eigentlich auch schon alles aus. Und ich glaube, um das jetzt mal so zu formulieren, für Jan Dückers war einfach die zweimalige European Tour Quali in diesem Jahr schon ein großer Erfolg und ein Sieg auf der European Tour wird dann ganz sicher in der Zukunft noch folgen, vielleicht ja schon im nächsten Jahr.
Man muss auch sagen, zweimal sich zu qualifizieren in diesem Teilnehmerfeld der Deutschen, was immer auch breiter besetzt ist, das ist gar nicht so einfach. Also da ist er schon einigen sicherlich größeren Namen in der deutschen Dartszene ein bisschen was voraus in diesem Jahr. Und man hat es ja auch gesehen bei den letzten Next-Gen-Turnieren, wie viele da wirklich kompetitiv unterwegs sind und Jan Dückers mit zwei Teilnahmen wirklich gut bedient. Richie Atthaus, muss man auch erwähnen, einer der Nachrücker gewesen, einer der fünf Nachrücker an diesem Wochenende. Sprechen wir über den nächsten Deutschen, der siegreich seine Partie hat gestalten können. Kevin Troppmann gewinnt gegen Benjamin Pratnemer. Benjamin Pratnemer aus Slowenien, der damals einmal im Ellipelli da war und ja für ein, sagen wir, denkwürdiges Spiel der besonderen Art und Weise gesorgt hat, mit seiner sehr langsamen Spielweise. Ja, das ist jetzt nicht so der Spieler, dem man jetzt so einen ganzen Dartsabend anvertrauen sollte, wenn man die Zeitplanung macht. Troppmann war 4-0 hinten, schafft es dann, sich ranzurobben. Es steht da nur noch 5-4 zwischenzeitlich für Benjamin Pratnemer. Und Troppmann gelingt dann sogar noch der komplette Turn. Was für ein Decider vor allen Dingen. Wenn wir da nochmal expliziter reingehen, das sollten wir uns nochmal anschauen.
Ja, definitiv. Also es waren insgesamt in dieser Partie 42 verpasste Darts auf Doppel. Und jetzt das letzte Leck. Es steht 5-5, nachdem er sich so rangekämpft hat. Anwurf Troppmann. Bei 272 Punkten steht er dann noch im letzten Leck, als Pratnemer bereits bei 102 Punkten ist, also 170 Punkte hinterher, wirft dann 105 Punkte, geht mit dem letzten Dart auf Single Bull. Ist eine ganz wichtige Sache, weil das ist auch wieder das, was junge Spieler, modernes Darts auszeichnet, habe ich ja mit Adrian Geiler hier ordentlich drüber gesprochen, ist schon ein paar Wochen her. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die sagen würden, wenn sie bei 272 sind, der Gegner schon bei 102, es ist das letzte Leck, ich bleibe einfach drauf, versuche noch eine Triple 20 zu treffen und wenn nicht, dann halt nicht. Nicht so, Kevin Troppmann geht auf Single Bull, ist rein rechnerisch absolut die richtige Entscheidung und es geht auch komplett auf. Pratnemer verpasst dann einen Matchstart auf der Doppel 16. Hatte bereits vorher schon einen Matchstart vergeben, steht dann am Ende bei den 32 Punkten Rest und Troppmann ist dran bei 167 Punkten. Und dann nimmt er sie raus, ihm gelingt das Finish, der Moment des gesamten Wochenendes und dann sehen wir von ihm auch wirklich eine Wahnsinnsreaktion, also wirklich wie ein Flummi auf zwei Dosen Cola und drei Dosen Red Bull, springt er dann auf der Bühne rum, also es war wirklich Wahnsinn, war eine super Reaktion, hatte für mich schon fast, also jetzt nicht vom Jubel, aber von dem Moment und dem Finish so ein bisschen die Soran Lerchbacher Vibes damals gegen Thibaut Tricol auf der European Tour. Also es war wirklich Wahnsinn. Das war ja in meinen Augen definitiv der Moment des Wochenendes von Kevin Troppmann.
Ja, müssen wir gar nicht drüber diskutieren, vor allen Dingen, weil er dann aus diesem hohen Rückstand kam und dann diese Partie noch gewinnt. Das alleine wäre schon ja Moment des Wochenends würdig, ne? Für einen Spieler wie Kevin Troppmann, der für den das jetzt nichts Selbstverständliches ist, auf einer großen Bühne zu spielen und es dann mit einem 167er zu finalisieren. Fantastisch. Er hat sogar dann auch nochmal gegen Stephen Bunting einen Tag später eine ordentliche Partie abgeliefert, hat sogar einen höheren Average gespielt als der Goat, wie du ihn nennst. Stephen Bunting, 36 Punkte stärker war er dann in der Runde danach am Sonntag. Deswegen hat Kevin Troppmann diese Partie auch eng gestalten können. Kevin Troppmann führte sogar 3-2 und am Ende war es dann ein 4-6. Er ist aber gut bedient mit diesem Wochenende. Da wird er sehr viel Positives rausziehen. Er hat ein Bühnenmatch gegen Stephen Bunting, gegen einen Major Champion absolvieren dürfen, war nah dran, dort an einer dicken, dicken Überraschung und er hat dieses Wahnsinns-Comeback mit dem Monster Finish gegen Pratnemer gezeigt. Also tolles Wochenende für Kevin Troppmann.
Er wird das definitiv als einen vollen Erfolg verbuchen können dieses Wochenende. Anders als Nico Kurz, der hätte eigentlich gespielt gegen Callen Ritz, musste leider kurzfristig absagen, weil er erkrankt war. Ja, ist ärgerlich, kannst du nichts machen, ist ein doofes Timing. Aber ansonsten wäre wahrscheinlich Nico der gewesen, dem ich von den lokalen Qualifikanten mit Abstand am meisten zugetraut hätte an diesem Wochenende. Auch das Draw mit Callen Ritz in der ersten Runde, da wäre, glaube ich, eine ganze Menge möglich gewesen. Aber ja, wenn es nicht ist, dann ist es halt leider manchmal nicht.
Ja, hat nicht sein sollen für Nico Kurz, natürlich sehr, sehr bitter. Gabriel Clemens, auch er, für ihn war es ein bitteres Wochenende. Er verliert gegen Dirk van Dijvenbode in Runde 1 mit 3-6. Mal wieder war es kein schlechtes Spiel von Gaga. Es war ein sehr, sehr wichtiges Match, das er verliert hinsichtlich der noch theoretisch möglichen Qualifikation für das World Matchplay. Das sollte sich jetzt aber erledigt haben. Für Dirk sieht das anders aus. Der hat sich jetzt wirklich nochmal in Contention gebracht durch ein gutes Wochenende. Im ersten Leg geht es direkt schlecht los für Clemens, weil Dirk van Dijvenbode sich aufpumpen kann mit dem 170er Finish zum Break. Gaga holt sich dieses Break aber zurück und geht dann sogar mit 3-1 in Führung, auch mit einem 142er Check, den er da zu einem weiteren Break landen kann. Dann allerdings fängt der Dusel an, so kann man es sicherlich formulieren.
Ja, da gibst du mir hier aber an der schlechtmöglichsten Stelle das Zepter in die Hand, um dieses Spiel weiter auszuführen. Dann mache ich es ganz kurz. Clemens führt 3-1, der Dusel fängt an. Clemens Spiel, er gewinnt kein Leck mehr. Ja,
der Dusel fängt für Dirk van Dijvenbode an, muss man nochmal ganz klar dazu sagen, ne? Weil Clemens es ja ein bisschen aus den Händen gibt und Dirk dann eben mehr Glück hat.
Ja, so ist es halt. Also am Ende des Tages Gaga wieder super angefangen, auch nicht so beeindrucken lassen von diesem Moment von Dirk van Dijvenbode im ersten Leck, kämpft sich super rein, führt 3-1. Und dann halt von den nächsten 5 Lecks keins zu gewinnen, diese Partie 6-3 zu verlieren, das darf halt auch in einem wichtigen Spiel nicht passieren. Und es war ja ein wichtiges Spiel hinsichtlich einer möglichen World Matchplay-Qualifikation. Also das tut schon ein bisschen weh, glaube ich.
Auch mal wieder ein typisches Clemens-Spiel, was so ein bisschen in dieses Jahr passt. Also man kann ihm häufig gar nicht so viel Grundsätzliches vorwerfen, aber er gewinnt eben diese engen Partien auf meist sehr hohem Niveau konstant nicht. Das ist leider aktuell die Lage. Ricardo Pietrzko, auch er hat verloren. Einen Tag später musste er ja erst eingreifen. Er war ja gesetzt. Er verliert gegen Kevin Dutz. Gefühlt sprechen wir auch nur über Kevin Dutz heute. Ricardo spielt deutlich besser als Anfang des Jahres, verliert jetzt aber mehr. Das ist die blöde Entwicklung da. Also es war ja Anfang des Jahres eher so, dass er deutlich schlechteren Standard häufiger gespielt hat und dafür aber mehr Spiele gewann. Jetzt ist es eher anders. Dutz überzeugt mit 580er Würfen unter den Pyrotechnik-Gesängen der Zuschauer. Ricardo nur mit einem wirklichen Highlight. Im zweiten Leck gelingt ihm ein 121er Checkout zum Leckgewinn. Dann allerdings liegt er klar hinten und kann nur noch einmal so richtig nah ranrobben, und zwar bei 4-5. 164, die verpasst er auf Bull. Das wäre das 5-5 gewesen. Das hätte dann natürlich nochmal so Troppmann-eske Vibes in die Ostermann-Arena bringen können. Aber nee, Dutz war dann am Ende letztlich der kompromisslosere Spieler in den entscheidenden Momenten.
Ja, so muss man es leider konstatieren, und der Einzige, der an diesem Wochenende, so muss man es auch sagen, in Klammern wieder einmal die deutschen Farben repräsentiert hat und die deutsche Fahne hochgehalten hat, ist Martin Schindler, der sich mittlerweile wirklich zu einer absoluten European-Tour-Maschine entwickelt hat. Also wenn man da jetzt hier auf das Race für die eigentlich wichtige EM, die European Darts Championship, schaut, dann steht Martin Schindler da aktuell auf Platz 2. Der einzige Spieler, der mit 1000 Pfund vor ihm ist, ist Luke Littler. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Quasi der zweitbeste Spieler auf der European Tour bislang in diesem Jahr. Und das hat er auch an diesem Wochenende einmal wieder gezeigt. Gewinnt seine Auftaktpartie in der zweiten Runde jetzt als gesetzter Spieler mit 6-4 gegen Karel Sedlacek. Spielt da knapp 103 Punkte im Schnitt. Das war ein starkes Match von beiden. Man hatte High-Finishes, es waren gute Doppelquoten und ein sehr interessanter Verlauf. Martin, der führt 3-0, dann steht's 3-3 und dann war das Rebreak definitiv der Schlüssel am Ende zum Sieg. Und Martin, der da einfach ja wirklich richtig, richtig gut reinkommt in dieses European Tour Wochenende.
Und dann ging es weiter gegen Dirk van Dijvenbode. Da rächt sich Martin Schindler für das Aus von seinem Doppelpartner Clemens, den ja van Dijvenbode am Freitag geschlagen hatte. Auch das eine super Partie. Kratzt an den 100 im Average und vor allen Dingen gewinnt er nach einem 1-4 Rückstand. Auch diese Partie also mit einem sehr interessanten Verlauf. Am Ende 5 Lecks in Folge, die Martin gewinnt, und Dirk, der verpasst auf die Doppel wirklich hier noch besseres Ergebnis an diesem Wochenende. Nur 22% reichen dann eben gegen einen starken Martin Schindler nicht. Beide mit 480er Aufnahmen, also 880er in Summe, und die gab es dann, müssten auch 8 gewesen sein im Viertelfinale von Martin Schindler gegen Michael Smith.
Ja, dort geht er leider raus mit 5-6. Smith, der geht erst mit 3-1 in Führung, dann dreht Martin Schindler auf und führt mit 5-3, verpasst dort schon dann einen Matchstart bei 152 Punkten auf der Doppel-16 zum 6-3 Sieg. Im Decider bei eigenem Anwurf gibt es dann einen weiteren Matchstart. 15 Darts haben da leider nicht gereicht. Und so geht er leider knapp gegen Michael Smith raus. Ansonsten wäre da wahrscheinlich an diesem Wochenende auch nochmal vielleicht ein ganz tiefer Run drinne gewesen. Und ich habe es eben angesprochen, mit der Order of Merit bei Sieg wäre Martin Schindler die Nummer 1 geworden in dem European Tour Order of Merit.
Also schon bei einem weiteren Sieg mit dem Halbfinaleinzug hätte das gereicht.
Ja, also bei Sieg gegen Smith.
Mhm. Genau, also Luke Littler bleibt jetzt noch vorne. Ja, ist für Martin natürlich eher bitter, dass er jetzt hier noch diese Partie verloren hat. Da war noch mal mehr drin. Wir haben ihn gleich im Interview und da schimmert es auch so ein bisschen durch generell. Wir haben das natürlich vorher aufgezeichnet, also jetzt vor dem Leverkusen-Wochenende. Aber es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass Martin so das Gefühl gehabt haben dürfte, Mensch, ich kann hier vielleicht direkt den zweiten European-Tour-Titel nachlegen oder zumindest nochmal ins Finale kommen. Wahnsinnskonstanz natürlich, sehr häufig in den finalen Sessions dabei, aber dann auch eben manchmal sogar ein paar bittere Niederlagen kassiert. Aber trotzdem toll, dass er mit so Michael Smith so richtig mitziehen kann, dann auch über die Distanz und dann dass man am Ende sich wirklich ärgern muss, weil er eben Matchstarts verpasst hat.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, um die European Tour in Leverkusen dann jetzt zu komplementieren, fehlt eigentlich nur noch eines, was wir jetzt machen müssen, und zwar die Verleihung des goldenen Holzlöffels. Und zwar geht der goldene Holzlöffel von diesem Wochenende an niemand Geringeres als Gervin Price, denn im Finale, da verliert Ross Smith gegen Dave Chisnell. Vorher hat Michael Smith gegen Ross Smith verloren, davor Martin Schindler gegen Michael Smith, davor Dirk van Dijvenbode gegen Michael Smith und ganz zu Beginn Gervin Price gegen Dirk van Dijvenbode. Also herzlichen Glückwunsch nach Wales an Gervin Price zum goldenen Holzlöffel.
Und die Props gehen natürlich auch raus an den Twitter-Account, ich glaube es heißt Wooden Spoon oder so, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und diesmal geht da eben der Wooden Spoon, der goldene Holzlöffel, nach Wales. Und wir machen jetzt weiter mit dem Blick auf die Development Tour. Es fanden 5 Turniere statt von Freitag bis Sonntag und auch darüber lohnt es sich, trotz dieser vollen Woche mit World Cup, mit European Tour nach Besprechung, lohnt es sich drüber zu sprechen, denn wir hatten 5 verschiedene Sieger. Wir hatten Bo Greaves, die Geschichte geschrieben hat als erste Frau, die auf der DEF-Tour ein Turnier gewinnt. Und wir hatten einen sehr, sehr starken Deutschen mit Nico Springer, der aktuell im Tourcard-Race wirklich sehr, sehr gut dasteht. Aber das alles besprechen wir jetzt. Erstmal müssen wir noch erwähnen, dass wahrscheinlich die gesamte Konkurrenz, also die Springers, die Greaves, die Keenberries dieser Welt, froh sein werden über eine kleine, aber bedeutungsvolle Änderung in der Order of Merit.
Die ganze Springer-Szene freut sich, denn Gian van Veen ist jetzt die Nummer 32 der Welt, vorbei an Ricardo Pietrzko. Und die Nummer 3 der Development Tour Order of Merit darf jetzt quasi nicht mehr mitspielen für die weiteren Turniere. Bei der Jugend-WM dann natürlich wieder am Start, das ist vollkommen klar. Aber darf jetzt vorläufig erstmal nicht mehr mitspielen bei den nächsten Development Tour Events. Lass uns jetzt reingehen, einen schnellen Blick werfen auf die Events 11 bis 15. Beginnen wir am Freitagmorgen, da ist es Development Tour Event Nummer 11 und da ist es Bo Greaves, die als erste Frau auf der Development Tour siegt, gewinnt im Finale mit 5:1 gegen Daniel Perry. Greaves in dem Turnier 4 von 8 Partien mit einem 100-plus-Schnitt gespielt. Das beste Spiel dabei, 107,36 Punkte im Achtelfinale beim 4:0-Sieg gegen Louis Mays. Und Nico Springer, der ist im Halbfinale rausgegangen gegen Bo Greaves. Auch ein gutes Ergebnis, aber in allererster Linie Glückwunsch Bo Greaves.
Und dann machen wir weiter mit den Glückwünschen an Keenberry. Der gewinnt das zweite Turnier des Freitags im Finale gegen Angelo Balsamo. Sascha Stuhlemmer als bester Deutsche im Viertelfinale gewesen, gegen Wessel Neimann ausgeschieden. Stuhlemmer, einer von vielen Deutschen, die wirklich gut performt haben, zumindest so bei einzelnen Turnieren. Aber Springer war eben der Spieler, der es über die Konstanz auch wirklich rausgerissen hat. Denn am Samstag bei DEF-Tour-Event Nummer 13 stand Nico Springer ein weiteres Mal im Endspiel.
Genau, dort verliert er dann gegen Wessel Neimann, unterliegt mit 2:5. Erwähnenswert ist auch noch Christopher Tonders bei diesem Turnier im Viertelfinale, geht dort gegen Nathan Rafferty raus. Später an dem Tag, Development Tour Event Nummer 14, gewinnt dann Nathan Rafferty das Turnier mit 5:3 im Finale gegen Marvin van Velzen. Und auch da Nico Springer wieder einmal im Viertelfinale, geht auch dort gegen Nathan Rafferty raus.
Dann DEF-Tour Event 15 am Sonntag, da lief es nicht mehr so gut für Springer. Dafür sind andere Deutsche in die Bresche gesprungen. Jannis Barkhausen im Viertelfinale gegen Levi Frauenfelder erst ausgeschieden. Dominik Grüllich mit einem tollen Ergebnis sogar im Halbfinale gestanden. Auch er verliert gegen Frauenfelder und der Niederländer. Der allerdings verliert dann im Finale gegen Sebastian Biowecki mit 4:5. Das also die Bilanz des DEF-Tour-Wochenendes. 15 Turniere sind gespielt. Es geht jetzt schon mehr oder weniger auch stramm Richtung WM dann natürlich. Und da sieht es für Nico Heiko Springer alles andere als schlecht aus. Stand jetzt wäre er nicht über die DEF-Tour für die WM qualifiziert. Da fehlt ihm noch ein Platz. Da müsste er noch Nathan Rafferty überholen. Aber Stand jetzt hätte er eine Tourkarte. Und da ergeben sich natürlich sehr viele Fragen. Würde er die annehmen? Wie ist er jetzt aufgestellt? Wird er die anderen Turniere auch noch alle mitspielen? Weil das sieht schon richtig gut aus. Zumal da eben natürlich auch schon gewisse Abstände jetzt so in der Order of Merit zu sehen sind. Also wenn er so weiterspielt, wenn es normal weiterläuft, dann werden da sicherlich noch 2-3 Halbfinals oder so dastehen können mit seiner Qualität und dann wird das am Ende reichen für die Tourkarte und dann müssen wir natürlich Fragen stellen und das werden wir natürlich Nico Springer am besten persönlich fragen alles.
Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, aber wie gesagt, es ist jetzt auch gar nicht mehr so viel, was auf der Development Tour gespielt wird. Wir haben 15 von 24 Events durch, das heißt, wir sind da schon ja über die Hälfte und wirklich, es sieht aktuell gut aus. Gerade was du angesprochen hast mit dem Tourkartenplatz, ist jetzt auch nicht so, dass er gerade irgendwie mit 100 Pfund Vorsprung den zweiten Tourkartenplatz sich holen würde, sondern er wäre quasi der Erste, der den Tourkartenplatz haben würde, der Zweite hinter ihm, Sebastian Biawecki. Nico Springer auf den, ich sag mal, nächsten Kontrahenten hat dann 800 Pfund Vorsprung vor Danny Jansen. Also wenn hier alles normal weiterläuft und er diese Leistungen auch weiterbringt und die Ergebnisse einfährt dieses Wochenende, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, dann sollte das wirklich was werden. Also und dann wird's natürlich interessant.
Vor allen Dingen hinter Danny Jansen taucht dann schon Beau Greaves auf mit 5.200 Pfund, knapp 1.800 hinter Springer und ich bin mir sicher, bei Beau Greaves werden wir nicht jetzt bei allen restlichen DEF-Tour Turnieren überhaupt dabei haben. Von daher, das wird auch richtig schwer für sie, dann nochmal ganz nach vorne zu rücken und dann ergibt sich schon eine Lücke von knapp 1.500 Pfund von Beau Greaves zu Julian van der Velde. Also das sind richtig gute Aussichten für Nico Springer Stand jetzt.
Naja, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Jetzt gehen wir rein in das Interview mit Martin Schindler. Wir haben ihm im Vorfeld 10 Fragen gestellt, haben ihn da so ein bisschen ausgefragt zur European Tour, aber auch im Zuge des World Cups und würde sagen, dass wir jetzt mit diesem Abschnitt beginnen. Oder Kevin, was denkst du?
Ja, ganz genau. Also zur Genese des Interviews. Wir haben die Fragen ihm geschickt und wir werden jetzt einfach Frage für Frage durchgehen, in die Antwort reinhören und dann jeweils zwischendurch das Ganze ein bisschen einordnen und dann zur nächsten Frage überleiten. Und ich würde sagen, ich fang dann einfach mal an. Unsere erste Frage an Martin Schindler war eine Frage, die über das Sportliche, über das rein Sportliche hinausgeht. Und zwar, Martin, würdest du sagen, dass die Hochzeit mit deiner Frau und die Geburt eurer Tochter dir auch sportlich diesen letzten Boost gegeben hat, damit du den nächsten Schritt an die Spitze machen konntest?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Solche Sachen gehören da immer mit rein, gerade im Dartsport, wo auch so vieles im Bewusstsein oder halt auch im Unterbewusstsein passiert, sind natürlich solche Geschichten extrem gut und extrem wichtig, weil wenn es im privaten Leben, sage ich mal, funktioniert, ist es einfach an Bord eine Sorge weniger, die man hat. Und meine Frau unterstützt mich auch so gut, wie sie kann, einfach auch, weil sie natürlich hier zu Hause auf unsere Maus aufpasst, weil sie mir damit den Rücken auch stärkt, weil ich mich halt auch so gut auf sie verlassen kann und so. Das ist natürlich schon, sage ich mal, wirklich extrem wichtig und alles andere als auch eine selbstverständliche Geschichte. Und deswegen, ich bin mega glücklich darüber, dass das alles bisher so gut funktioniert. Und natürlich auch einfach die Geburt von unserer Tochter hat einfach auch dafür gesorgt, dass ich einfach, also dass man einfach einen anderen Blickwinkel kriegt auf das Thema Sorgen an sich. Weil früher hat man sich, oder habe ich mich natürlich sehr darüber gesorgt, was passiert beim Dart, wie ist dieses Spiel verlaufen, wieso habe ich da jetzt die Doppelzehn nicht getroffen. Oder also man macht sich halt über, ich sage jetzt mal, kleine Details Sorgen. Und wenn man halt ein Kind hat, merkt man halt einfach, dass das quasi überhaupt nicht mehr so, ich will nicht sagen notwendig ist, aber es legt den Fokus schon ein bisschen einfach auf was anderes. Und dementsprechend, ich denke, jeder versteht, was ich meine. Das hat mir auch extrem geholfen. Also es hat mich auf jeden Fall auch erwachsener gemacht.
Finde ich eine sehr, sehr gute Antwort von Martin, auch eine sehr ehrliche und tiefgehende Antwort, dass er also nicht nur einfach sagt, ja, quasi hilft mir, auch dass die Familie so Stabilität bietet, ist natürlich wirklich das A und O, dass da die Frau die Partnerin so mitzieht, muss man sagen. Ansonsten funktioniert der Weg als Profisportler natürlich auch nicht. Aber auch was er gerade gesagt hat hinsichtlich der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter, fand ich wirklich gut. Also das ist ja generell was, glaube ich, wo jetzt nicht nur im Sport, sondern generell im Leben dann auch was umschiftet. Und was Martin wirklich gut und ehrlich gesagt hat, dass sich dann halt der Fokus oder ich sag mal Sorgen, Gedanken, sowas halt einfach umschiften, weil es dann auch wichtigere Dinge gibt. Also fand ich eine sehr, sehr gute und reflektierte Antwort von Martin.
Man merkt ihm einfach mit jedem Wort an, dass er sehr mit sich und seiner Situation und mit seiner Familie im Reinen ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Sport aus. Und mit unserer Frage schwang ja auch schon so ein bisschen der Gedanke mit, dass es genauso sein würde. Und er bestätigt das letztendlich mit jeder Silbe. Und das fand ich besonders interessant. Und ja, Martin zeigt einfach, wo oder was im Dartsport auch für Erfolg richtig wichtig ist. Es ist ein großer Eckpfeiler, dass du eben gedanklich bei dir bist, dass du mit dir im Reinen bist, dass du nicht irgendwelche solche Nebenthemen Wochen, Monate lang mit dir rumschleppst, irgendwelche großen Sorgen hat. Das wirkt sich dann gerade im Dartsport natürlich in einem Einzelsport dann auch auf die Leistung aus. Umso schöner, dass es bei Martin richtig gut läuft. Das verspricht dann Großes für den World Cup, würde ich mal sagen.
Nächste Frage von uns an Martin. Martin, hat dein erster PDC-Titel dich zu einem noch besseren und selbstbewussteren Spieler gemacht?
Ja, natürlich. Ich meine, so viele Anläufe hat es gebraucht, so viele Male. Und jetzt hat es dann endlich geklappt. Es hat endlich funktioniert. Und das war ein Monstergefühl, es war ein Megagefühl. Und ich wollte natürlich auch genau dieses Gefühl halt mitnehmen und ich dachte mir halt auch gerade bei den ganzen anderen Turnieren, die ich jetzt auch gespielt hatte, auch wenn die Ergebnisse gut waren, dass ich die auch hätte gerne, gut und gerne gewinnen können. Aber man merkt halt natürlich auch wieder, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es halt dann doch noch zu regelmäßigen Turniergewinnen, dass da halt doch noch ein bisschen was fehlt. Aber das ist auch gut so, das macht die Herausforderung auch so schön, weil wenn ich jetzt alles auf einmal gewinnen würde nach dem ersten Sieg, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Nein, also es hat mir auf jeden Fall definitiv geholfen und es war auch einfach eine riesen Bestätigung für mich. Absolut.
Ja, auch hier muss man Martin natürlich zugestehen, wie soll ich sagen, dass er sehr viel mehr Selbstvertrauen hat und dann daraus natürlich auch gewisse Aussagen überhaupt erst entstehen können. Ich glaube, wenn wir vor 2 Jahren mit Martin gesprochen hätten, dann sähe das noch alles ein bisschen anders aus. Also so ein Turniersieg verändert einiges und es hat ihm vor allen Dingen die Stärke gegeben und den Glauben daran, dass er es wiederholen kann und dass das nur der Anfang war und eben, dass er nicht irgendwie ein One-Hit-Wonder bleibt. Ich glaube, das merkt man wirklich auch hier mit jedem Wort. Und das gibt mir auch sehr viel Vertrauen in sein Spiel. Und das sehen wir ja auch Woche für Woche. Wir haben eben gerade noch in der Besprechung von Leverkusen genau das ja schon so ein bisschen angeteasert, dass Martin auch selbst das Gefühl hat, es ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Das ist natürlich der Stoff, aus dem man auch so richtige Gewinnertypen sind, dass du immer mehr willst.
Ja, und das gibt mir insbesondere auch einfach ein super gutes Gefühl hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte jetzt, denn ich meine Players Championship Turniere, European Tour, alles schön und gut, aber am Ende ist es wirklich wichtig, was bei den Major Turnieren was da fabriziert wird und was die bringen, und da bin ich einfach super positiv gestimmt hinsichtlich der Leistung und aber auch dieser Einordnung von Martin Schindler. Also da finde ich es schon irgendwie echt irgendwie auch toll, wenn er sagt, ich finde die Herausforderung so schön, weil es sonst so langweilig wäre, wenn ich jetzt alles gewinnen würde. Also das sind schon starke Worte und ich sag mal so, diese Worte wählst du nur, wenn du selber weißt, was du kannst und das Selbstvertrauen hast, dass du in der Zukunft auch noch weitere Turniere gewinnen wirst. Also diese Worte wählst du nicht, wenn du denkst, ich habe mit Ach und Krach hier irgendwie ein Turnier gewonnen und das war One-Hit-Wonder-mäßig. Also finde ich gut von Martin.
Weiter geht's mit der nächsten Frage und zwar, warum läuft es in diesem Jahr auf der European Tour so viel besser und so viel erfolgreicher als bei den Players Championship Turnieren?
Keine Ahnung, also ich meine, ich spiele einfach, sage ich mal, schon locker auf, eigentlich bei beiden Turnierserien, aber ich glaube, dass es vielleicht einfach für alle Spieler ein bisschen anders ist, sowohl auf dem Floor als auch auf der Bühne zu stehen. Früher war es so, bei mir war der Floor besser, die Bühne schlechter. Und jetzt haben wir halt mal ein Jahr, in dem läuft es halt, sag ich mal, einfach andersrum. Wirklichen genauen Grund dafür weiß ich gar nicht, ob es den gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Ergebnisse bei den Players Championships bisher noch nicht so gut waren. Aber da werde ich mich natürlich auch reinbeißen, da werde ich mich auch reinackern. Für die European Tour sieht es bisher sehr, sehr gut aus. Auch dieses Jahr eine sehr gute Ranglistenposition für die European Championship Finals. Ich hoffe, dass ich beim Grand Slam mit dabei sein werde. Das ist ja das, worauf ich insgesamt gucke, weil diese Qualis für die Majors, gerade die Quali für den Grand Slam, ist natürlich die quasi die härteste Quali, die man hat. Und dementsprechend, gucke ich auf die Majors und werde natürlich trotzdem Turnier für Turnier, Tag für Tag immer wieder neu antreten und immer wieder alles geben.
Ja, ich glaube, was Martin auch in diesem Jahr einfach auf der European Tour hilft, ist, dass er weiß, dass er auch die ganzen Fans im Rücken hat, weil seine Leistungen stimmen und so weiter, weil er sich da gut verkauft, weil man sieht, dass er diesen Biss hat, dass er die Spiele gewinnen möchte. Und da ist es halt schon einfach auch was ganz anderes, wenn man auf der European Tour spielt, Spiel nach Spiel, als halt auf dem Floor mit 16 Spielen parallel und so weiter, ohne Zuschauer, und es dann nicht so im Fokus ist wie auf der European Tour. Martin, was hast du dir für dieses Jahr denn noch vorgenommen?
Also wie schon gesagt, natürlich würde ich gerne, also ich wollte noch bei den Majors dabei sein. Das sieht ja jetzt sehr gut aus, bis auf der Grand Slam. Okay, wenn man möchte, auch noch die Players Championship Finals. Aber ansonsten auf jeden Fall beim Matchplay mal diese erste Runde überstehen. Das wäre einfach mal jetzt der erste Schritt. Und dann gucken wir in der zweiten Runde, wie es natürlich weitergeht. Weil ich will mich da wirklich wieder Stück für Stück ranarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich ausschließe, das Matchplay zu gewinnen, um Gottes Willen. Natürlich, wenn es bis ins Finale geht, na dann will ich aber auch auf jeden Fall dieses Finale gewinnen. Aber auf jeden Fall Stück für Stück will ich mich da vorantasten, auch wenn es beim Matchplay, beim World Grand Prix, wenn ich da jetzt wieder bin, erste Runde überstehen, vielleicht zweite Runde überstehen, wieder im Viertelfinale stehen, das wäre schon eine gute Bestätigung einfach. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass ich das spielerische Level habe. Ich muss es nur halt auch konstant bei den Majors jetzt bringen. Und dann wird sich natürlich zeigen, was passiert. Natürlich bei der Weltmeisterschaft ist eigentlich jetzt auch mal ein Ausflug in die letzten 16 drin, vielleicht auch in die letzten 8. Ich glaube einfach, oder also ich denke mal, dass jeder wissen sollte, dass ich die spielerische Klasse dafür habe. Ich weiß, dass ich die spielerische Klasse dafür habe. Ich muss sie halt wirklich nur einfach abrufen können, dann, wenn es drauf ankommt. Und dann werde ich auf jeden Fall schwer für andere zu schlagen sein.
Ja, hier muss ich erstmal sagen und lobend erwähnen, eine sehr dankbare Interview-Antwort dann auch für uns, die darüber berichten und darüber erzählen, weil es eben sehr inhaltsschwer ist und er sehr konkret wird und er sehr konkrete Ziele dann auch nennt für einzelne Turniere. Lass uns dann jetzt mal über die Aktualität sprechen, über den World Cup of Darts. Als nächstes Major steht ja dieses Doppelturnier genau jetzt vor der Tür. Und was bedeutet das Turnier für dich, Martin? Und welches Ziel setzt ihr euch, du und Gaga?
Also der World Cup ist natürlich, es ist quasi jetzt seit mehreren Jahren mein Heimatturnier. Ich brauche knapp eine halbe Stunde, 40 Minuten bis zur Halle. Das ist ein Luxus, den habe ich sonst nicht auf der Tour. Deswegen, der World Cup ist ein immens tolles Turnier. Die Unterstützung ist großartig. Es ist natürlich ein absolut besonderes Gefühl, quasi Deutschland zu repräsentieren, für Deutschland zu spielen. Und natürlich auch im Zusammenhang mit Gabriel Clemens ist es ein tolles Turnier, weil wir verstehen uns gut, wir pushen uns gegenseitig hoch und ich glaube, wir sind da schon auch bereit, wieder einen langen und weiten Weg zu gehen. Also unser Ziel ist es, so weit zu kommen wie möglich. Wir setzen uns da jetzt nicht unter Druck, dass wir sagen, alles andere als Finale war doof, weil selbst ein Halbfinale oder ein Viertelfinale mit einem hervorragenden Spiel ist da natürlich auch ein gutes Ergebnis. Ich denke, in erster Linie steht wieder die Gruppe durchkommen, dann die letzten 16 bestehen. Und das sind erstmal die wichtigen Spiele, auf die wir gucken werden.
Ich finde auch das eigentlich wieder inhaltlich gut von Martin. Also er hat natürlich jetzt hier nicht ganz so hochgegriffen, auch wenn man da raushört, was ihm dieses Turnier bedeutet und was er sich auch gemeinsam mit Gabriel Clemens zutraut. Aber ja, er sagt es eigentlich gut und ehrlich, erstmal die Gruppe überstehen, weil wir wissen es alle, Best of Seven Legs, wenn du ein Spiel verlierst, kannst du auch schon raus sein in der Gruppe. Da reichen schlechte 5-6 Minuten. Deswegen, ja, finde ich gut und dann letzte 16 überstehen. Aber er weiß auch, was die beiden sich gemeinsam zutrauen können für den World Cup, dass es da auch wirklich weit gehen kann. Und vielleicht haben wir da ja wirklich in diesem Jahr mal deutsche Sieger am Start. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Martin, macht's für dich hinsichtlich des World Cups, aber auch allgemein ein Unterschied, jetzt die deutsche Nummer 1 in der Order of Merit zu sein?
Nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht, was das für einen Unterschied geben sollte, weil der World Cup ist halt ein Teamspiel und wie man so schön im Fußball sagt, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Ich glaube, da sind Ranglistenpositionen sowas von egal. Deswegen, wir werden hingehen, wir werden unser Spiel machen, wir werden alles geben und wir werden sehen, was passiert. Also hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Ranglistenposition zu tun.
Vor einem Jahr war ich auch in Frankfurt, da lief es ja richtig gut für Gabriel und für Martin. In der Vorrunde wurde kein Leck abgegeben gegen Japan und Hongkong und es wurde dann ja gegen England gewonnen im Viertelfinale unter anderem. Erst im Halbfinale das Aus gegen die Schotten und man hatte das Gefühl, es war deutlich mehr drin. Deshalb die Frage an Martin, welche Lehren ziehst du aus dem vergangenen Jahr, als ihr die Engländer im Viertelfinale, wie gesagt, geschlagen habt, gegen Schottland im Halbfinale, aber gefühlt eben deutlich mehr drin war und man ziemlich enttäuscht war?
Also jetzt ziehe ich keine Lehren mehr aus der Situation. Ich glaube, die haben wir schon gezogen. Naja, was auf jeden Fall mit die größte Lehre war, ist halt einfach mal dieses Gefühl zu haben, Halbfinale zu spielen, quasi schon ein bisschen mit Favorit zu sein, ein Halbfinale zu spielen und auch das zu gewinnen und dann halt auch noch so viele Chancen zu haben. Also das war halt eine Situation, die man halt so, sage ich mal, gar nicht kannte. Gerade jetzt noch aufs letzte Jahr gesehen. Natürlich haben wir die Schotten nicht unterschätzt, aber wir wussten halt auch, die Schotten sind, sag ich mal, verwundbar. Die spielen nicht so stark, die sind nicht so gut. Und wir können definitiv besser sein als die. Aber wir haben es dann halt leider nicht gebacken bekommen. Alleine dieses Gefühl, dass man das einfach einmal erlebt hat, verändert schon so viel.
Die Schotten sind schon mal ein gutes Stichwort, weil ich sag mal, in diesem Jahr, wenn es wieder zum Halbfinale käme, würde ich behaupten, dass Deutschland für mich Favorit wäre gegen Schottland. Natürlich Gary Anderson, der spielt sehr ordentlich, Peter Wright dafür aber einfach viel zu inkonstant und die Ausreißer nach unten viel zu extrem. Das sieht man beispielsweise auch bei den Buchmachern. Da ist Deutschland mehr Favorit auf den Titel als Schottland. Apropos die Titelfavoriten. Martin, was würdest du sagen, wer sind die größten Konkurrenten auf dem Weg zum Titel?
Natürlich, die größten gegnerischen Nationen sind natürlich logischerweise Wales, England, Niederlande. Theoretisch kann man die Schotten auch damit reinziehen, obwohl Peter Wright jetzt nicht so gut spielt, aber es ist immer noch Peter Wright. Ein Spieler, der, wenn es wirklich drauf ankommt, auch ein Mega-Momentum haben kann. Auch Belgien, also es sind die All-Time-Classics, die man da jetzt nennen kann. Im Prinzip sind die größten Konkurrenten eigentlich auch eh immer wir, weil wenn wir da hochgehen und wir unsere Scores bringen, unsere Finishes bringen, dann können wir wirklich jeden schlagen. Deswegen ganz einfach, machen wir es kurz und knapp. Unser größter Konkurrent, das sind wir selbst.
Und daran schließt folgende Frage an. Welchen Gegner würdet ihr denn gerne möglichst spät erst haben? Also welchem Gegner würdet ihr gerne möglichst lange aus dem Weg gehen? Oder will man vielleicht explizit sogar schon gegen einen der anderen Favoriten dann im Achtelfinale gelost werden, um sie früh aus dem Turnier zu kegeln?
Ist eigentlich egal, ob du jetzt einen Wales, einen Niederlande, einen England, einen Schottland früh kriegst oder später kriegst. Wenn du sie hast, dann musst du sie einfach schlagen. Das ist, glaube ich, der Kern. Genauso gewinnt man halt Turniere. Einfach immer, wenn es drauf ankommt, muss man halt da sein. Das ist halt logischerweise der Key. Und wenn wir das hinkriegen, ja, wie gesagt, wenn wir unser Spiel hinkriegen, dann stehen uns alle Türen offen.
Macht es dir denn etwas aus, dass der World Cup in diesem Jahr vielleicht ein wenig von der Fußball-EM überschattet wird? Oder lässt es sich im Schatten der EM vielleicht sogar etwas befreiter aufspielen?
Ich muss sagen, natürlich jetzt, klar, mit der Europameisterschaft im eigenen Land ist das wieder für viele eine besondere Sache. Aber ich glaube, auch gerade für die Dart-Fans seit Jahren schon, ist diese Team-WM eine besondere Sache. Und ich sage mal so, es wäre doch eine tolle Geschichte, wenn sowohl wir als auch die Fußballnationalmannschaft beide den Titel holen könnten. Dann wären wir quasi Team-Weltmeister im Darts und Europameister im Fußball. Das könnte das sportliche Jahr werden für Deutschland. Es könnte aber auch genau das Gegenteil sein. Also wir lassen uns mal jetzt noch an dem Punkt, sage ich mal, ein bisschen was offen. Aber ich denke mal nicht, dass wir deswegen befreiter sein werden oder irgendwie angespannter. Wir gehen dahin, wir spielen unser Ding, wir versuchen unser Ding zu spielen. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir das hinkriegen, wie gesagt, ich habe es vorher schon ein paar Mal gesagt.
Tausend Dank erstmal an dieser Stelle an Martin Schindler für die Beantwortung unserer zahlreichen Fragen. Auch Dankeschön an Janni, sein Manager, der das Ganze auch mit koordiniert hat. Und man muss auch hier sagen, zum Abschluss nochmal auch eine schöne Ansage von Martin. Natürlich, wenn man früher schneiden würde, die Antwort, wenn wir das einfach so gemacht hätten, dann könnte man jetzt hier rausstricken, wenn wir beim Boulevard arbeiten würden. Martin Schindler macht große Titelansage für Deutschland. Aber gut, er hat es ja danach noch selbst eingeordnet. Aber ich finde es sowieso schön, dass man auch in diesen Sphären denkt, dass man sich das vorstellen kann, weil wenn du es dir vorstellen kannst, dann, das ist so der erste Schritt überhaupt, ne? Dass du es dann auch wirklich am Ende ziehen kannst, es wird auf Kleinigkeiten ankommen und die Vorstellungskraft ist dann nicht zu unterschätzen, das ist schon sehr, sehr wichtig für Martin und ich finde es auch schön, jetzt wo wir über Fußball gesprochen haben gerade, Deutschland wird einfach von den Fans zweier Traditionsvereine vertreten, vom FC Saarbrücken und Hertha BSC, das ist auch eine tolle Geschichte, kein Bundesligist dabei, aber das sind einfach bodenständige Clubs. Für mich als Fan eines Traditionsclubs, der zumindest noch in der ersten Liga spielt, ist das natürlich besonders schön.
Ja, also generell schließe ich mich da auch an hier jetzt, gerade bei dem, was Martin gesagt hat. Man hört sein Selbstvertrauen, was er einfach in den letzten Wochen und Monaten gewonnen hat, bei der Beantwortung von jeder Frage daraus. Aber ich fand es auch einfach gut, wie ehrlich und inhaltsvoll er diese ganzen Fragen auch beantwortet hat. Also das war schon sehr, sehr gut. Also auch von meiner Seite aus danke für die Beantwortung und das Interview. Du hast die Vorstellungskraft von Martin Schindler schon angesprochen. Die brauchen wir beide jetzt auch, denn im Rahmen der Vorstellungskraft werden wir jetzt nochmal so eine kleine Prediction hier für den World Cup vornehmen. Wir gehen ein bisschen schneller über die ganzen Gruppen nochmal drüber. Wer das on Detail hören möchte, der kann nochmal auf Patreon vorbeischauen. Da haben wir in der letzten Woche am Donnerstag eine exklusive Sonderfolge gemacht. Also es gab in der letzten Woche sogar drei Folgen. Da sind wir schön einmal übers ganze Draw rübergegangen, über die Gruppen. Ein bisschen mehr on Detail, jetzt aber ein bisschen schneller.
Und wir fangen an mit Gruppe A. In Gruppe A Belgien, das gesetzte Team, Singapur und die Philippinen werden die Gegner sein. Es geht zum Auftakt gegen Lim und Lim und da werden sie gewinnen, Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts, trotz dieser ganzen Querelen. Aber das ist natürlich eine der Geschichten des World Cups und da werden wir sehr gespannt sein, wie es dann vor allen Dingen laufen wird gegen die Philippinen, denn die können die Belgier rausnehmen. Deswegen eine schwierige Gruppe für Belgien, wird kein Selbstläufer. Das sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen einfacher aus in Gruppe B für Nordirland hier das gesetzte Team. Sie werden spielen gegen Südafrika. Da vor allen Dingen lohnt sich der Blick auf Cameron Carrollison, der zuletzt zwei Turniere auf der African Continental Tour gewonnen hat und seinen Doppelpartner Johan Geldenhuis zum ersten Mal dabei. Die Schweiz wird vertreten von Stefan Belmont und oder Belmont, wie wir sagen. Und Bruno Stöckli, den hatten wir im Interview letzte Woche. Das hast du geführt und das war sehr interessant. Deswegen, da stimmt die Teamchemie. Die wollen zumindest die Südafrikaner schlagen und das sollten sie auch drin haben. Ansonsten Nordirland natürlich Favorit und Favorit in Gruppe C, Deutschland. Wir haben drüber gesprochen. Es wird gehen gegen Neuseeland und gegen Finnland. Sollte man nicht ganz unterschätzen, denn anders als im letzten Jahr haben wir hier einen Spieler mit Tourkarte bei Neuseeland, mit Haupai Puha. Wir haben einen Spieler mit WM-Erfahrung, mit Ben Robb. Und wir haben einen Spieler, der zumindest mal jahrelang die Tourkarte hatte, mit Marco Kantele auf Seiten der Finnen. Dennoch, Finnland sollte das Streichergebnis sein. Neuseeland nicht unterschätzen. Am Donnerstag entscheidet sich wahrscheinlich schon der Gruppenausgang in der Partie zwischen Deutschland und Neuseeland.
Gruppe D, bestehend aus Australien, an Position Nummer 8 gesetzt, Japan und Hongkong. Und da sage ich jetzt mal sogar, dass Australien in dieser Gruppe rausgehen wird. Ich lege mich noch nicht fest, ob Japan oder Hongkong durchkommt, glaube aber, dass es nicht Australien sein wird. Gruppe E, Irland, Litauen und Taiwan. Da, glaube ich, werden das die Iren machen. Natürlich Litauen muss man immer mal so ein bisschen aufpassen, aber Irland dafür einfach eine Klasse besser als die beiden anderen Nationen. Und in der Gruppe F, da haben wir Österreich, China und Guyana. Guyana, so in Anführungsstrichen, das Streichergebnis hier mit aber dem schönsten Trikot des World Cups in meinen Augen dieses Jahr. Österreich wird hier durchkommen. Wenn, dann wird China zum Stolperstein, gerade auf einer sehr kurzen Distanz, Best of Seven Legs. Aber ich glaube eigentlich, dass Österreich hier in dieser Gruppe F durchkommen wird.
Weiter in Gruppe G und wo du gerade über Trikots sprichst, die Polen, die haben ja den großen polnischen Adler auf der Brust und der ziert das ganze Trikot. Und die Frage ist jetzt natürlich, wird der Adler die Polen weit tragen? In dieser Gruppe gegen Norwegen und Ungarn gegen Norwegen müssen sie natürlich gewinnen. Norwegen seit Jahren mal wieder dabei, wird angeführt von Cor Dekker. Ungarn sollte man nicht unterschätzen, aber die Polen haben ein gutes Team. Nicht unterschätzen bitte Ratajski und Radek Zaganski. Zaganski zum ersten Mal der Partner von Ratajski. Ja, hat jetzt auf der European Tour nicht so überzeugt, aber vielleicht im Schlepptau mit der großen polnischen Nummer 1 kann das was werden für die Polen. Es sollte auch zumindest was werden mit dem Einzug ins Achtelfinale für Team Tschechien, anders als im Vorjahr. Diesmal auch eine leichte Gruppe, die leichteste im World Cup. Sie werden spielen gegen Bahrain, unsere Freunde Duda Dura und Basim Mahmoud, die hatten wir auch letzte Woche im Interview. Und sie werden spielen gegen Island. Große Chance für Bahrain und Island, zumindest zum ersten Mal in der Geschichte des World Cups, eine Partie zu gewinnen gegen Tschechien. Werden sie aber nichts ausrichten können. In Gruppe I, da ist es spannender, Kroatien gesetzt, aber Kanada für mich eher leicht favorisiert. Matt Campbell wieder in guter Form, wird spielen zusammen mit David Cameron. Außerdem Malaysia so ein bisschen die große Unbekannte in dieser Gruppe, aber am Ende dürfte es wahrscheinlich auf Kroatien oder Kanada hinsichtlich des Achtelfinaleinzugs hinauslaufen.
Die Gruppe J, bestehend aus Frankreich, aus Lettland und Dänemark, für mich eine relativ enge Gruppe, also hier kann potenziell alles passieren. Ich tippe jetzt hier aber einfach mal auf Frankreich, dass die gesetzte Nation sich hier durchsetzt, aber potenziell kann es jeder der drei werden. Die Gruppe K, Schweden, Spanien, Gibraltar, Schweden in diesem Jahr für mich das Dark Horse, muss ich sagen, die potenziell am weitesten gehen könnten und da Leute überraschen können. Deswegen für mich hier Schweden setzt sich in dieser Gruppe durch und zu guter Letzt Gruppe L mit an 16 gesetzt, den USA in einer Gruppe mit Portugal und Italien. Auch hier kann potenziell wieder alles passieren. Also alle Ergebnisse sind möglich, wird wahrscheinlich gerade bei Portugal insbesondere von José de Sousa abhängen. Ich gehe aber trotzdem mit der USA und sage, sie setzen sich in dieser Gruppe durch.
Und damit hätten wir jetzt alle Gruppen besprochen. Natürlich, der Vollständigkeit halber müssen wir noch erwähnen, 4 Nationen sind gesetzt. Es sind die gleichen Nationen wie im Vorjahr, sind gesetzt für das Achtelfinale, werden erst ab Turniertag Nummer 3 am Samstag mit dabei sein. Und das betrifft eben England, Wales, Schottland und die Niederlande. Michael van Gerven, anders als im Vorjahr, wenn jetzt nicht noch die super späte Absage kommen sollte, wird er diesmal dabei sein. Auch da, das sind spannende Konstellationen. Price Clayton ist ein Top-Duo, ist Titelverteidiger. Die Schotten Anderson und Wright, die können auch ganz gut miteinander, aber haben die das große Fragezeichen Peter Wright. Dann bei den Niederländern mit Noppert und van Gerven eben auch, ja, vielleicht jetzt nicht so die größte Harmonie, das könnte da das Thema sein. Bei England, neues Duo, Humphreys zum ersten Mal überhaupt am Start mit Michael Smith zusammen. Natürlich nominell, was die Ranglistenpositionen kumuliert betrifft, sollten sie Favorit sein. Aber ich greife nicht zu weit vor, wenn ich sage, unsere beiden Top-Favoriten sind England nicht, ne?
Nee. Also wir haben uns natürlich hier im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht. England für mich die Nation, die es zu schlagen gilt, weil sie nominell die stärksten Spieler sind und potenziell auch am besten spielen können, ist aber von uns beiden nicht unser Tipp. Also wir lassen hier jetzt die Hosen runter, wenn morgen der World Cup beginnt. Also hier jetzt unsere Aussage final. Und wir sind beide auf dem Trip, dass wir sagen, dieses Jahr wird der World Cup of Darts wieder einmal gewonnen von Wales. Sehe ich einfach in einem sehr, sehr guten Duo. Kurz dazu zur Erklärung. Also England, ja, Humphreys habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen, also jetzt nicht in der Krise, aber so ein bisschen müde aktuell irgendwie, ja, so in der Wahrnehmung. Wales, glaube ich, da könnte so ein bisschen ein Knoten platzen. Gervin Price, der ja schon seit Wochen, Monaten gut spielt, aber das nicht so ummünzen kann. Es ist ein Turnier, was er sehr gerne mag. Gerade an der Seite mit Johnny Clayton kann sich da wirklich was entwickeln. Die Niederländer immer mit einem Fragezeichen zu versehen, auch wenn Michael van Gerven in diesem Jahr mit dabei sind. Trotzdem, ja, einfach da ein großes Fragezeichen dran und die Schotten. Ich glaube nicht, dass die Einzelleistung von Gary Anderson reichen wird, um Peter Wright im ganzen Turnier im Rucksack durchzutragen. Also das sehe ich einfach nicht. Wunschgedanke natürlich noch, dass Deutschland da mitmischt und sie haben potenziell auch das Spiel, da den ganzen Weg zu gehen. Also gerade wenn sich da so nochmal was ein bisschen entwickelt, auch mit den ganzen Fans vor Ort, dass da so eine Stimmung mitwächst und dann mit Martin Schindler und Gabriel Clemens, da kann wirklich was gehen. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es Wales werden.
Ja, auch mein Kopf sagt eben Wales, aber das Herz sagt dann auch schon Deutschland. Und man muss auch sagen, selbst wenn man jetzt mal den Wunsch einfach rausredigiert, am Ende sind es wenige Teams, die ich wirklich als besser einschätze. Weil das Gute ist, Gabriel Clemens, ja, er hat jetzt nicht so viele Siege eingefahren, aber die Form ist jetzt nicht so verkehrt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch an der Seite von diesem deutschen Topspieler aktuell, Martin Schindler, da so ein bisschen dran ziehen kann und daran wachsen kann und dass ihm die Rolle vielleicht sogar ein bisschen mehr liegt. Deswegen, Deutschland habe ich auf der Rechnung und ich wäre fast schon enttäuscht, wenn es nicht mit dem Halbfinale klappen würde. Natürlich muss man die Erwartungen auch immer anhand der Auslosung dann nochmal neu vielleicht bemessen, wenn man irgendwie im Viertelfinale auf die Waliser trifft oder so. Da ist natürlich Deutschland niemals Favorit, aber gegen England natürlich auch nicht. Aber gegen alle anderen, selbst gegen die Niederlande, würde ich die Niederlande nicht favorisiert ansehen. Dafür ist Michael van Gerwen zu wenig der Überspieler seit Monaten, seit ein paar Jahren. Dafür ist dieses Doppel zu disharmonisch auch irgendwie und dementsprechend bin ich dabei zu sagen, Deutschland im Halbfinale, das sollte das Ziel sein, das ist vollkommen realistisch und warum dann nicht noch einen Schritt weitergehen und dann ist sowieso alles möglich.
Also ich würde es minimal anders sehen. Ich gehe bei den meisten mit, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass das Halbfinale das Ziel sein soll auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass Wales und England nominell stärker sind, aber ich glaube, also für mich wäre in einem potenziellen Viertelfinale oder Halbfinale wären die Niederlande schon noch der Favorit gegen Deutschland. Also ich würde Deutschland bei diesem Turnier in meinem persönlichen Ranking als viertstärkste Nation einordnen und dann an 5 wahrscheinlich so Schottland und dann an 6 auch schon so langsam, ja, so Schweden in die Richtung vielleicht.
Ja, und Belgien hat natürlich eigentlich auch Potenzial durch die World Cup-Historie, aber da gibt es gewiss andere Themen. Das haben wir aber an anderer Stelle im Podcast schon lang und breit besprochen. Ich bin einfach sehr gespannt auf den Donnerstag, wenn die Belgier jetzt vorausgesetzt sie gewinnen, dann müssen sie zum Interview kommen, kommen sie zusammen. Was wird dort dann geantwortet auf die Fragen von uns Medienvertretern? Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Und dann ansonsten müssen wir noch erwähnen, eine spannende Info und zwar, der Samstag wird ja vielleicht auch so ein bisschen überschattet oder er droht überschattet zu werden von den ersten Achtelfinalspielen bei der Fußball-EM. 21 Uhr wird Deutschland spielen in Dortmund. Spannend natürlich deshalb, weil wird sich das irgendwie auswirken auf die Stimmung in der Halle? Sicherlich, aber es wird sich sicherlich nicht auswirken auf die Präsenz der Zuschauer in der Halle, denn 90% der Tickets, das habe ich mir von der PDC Europe bestätigen lassen, Stand Ende letzter Woche, sind bereits verkauft. Also dementsprechend, das wird speziell sicherlich werden, aber es wird dann auch, wie in Leverkusen auch, wird es trotzdem eine gute Stimmung sein. Ich bin nur gespannt, ob man vielleicht trotzdem die Deutschen irgendwie auf den Nachmittag legt. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wie siehst du es?
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen in Einklang gebracht werden wird. Also ich sag mal, jetzt rein aus Sicht der PDC Europe wäre es wahrscheinlich für sie sogar noch besser gewesen, wenn Deutschland gestern verloren hätte und dann das 18-Uhr-Spiel gehabt hätte. Aber jetzt ist es um 21 Uhr der Fall. Ich glaube, dass man ja zumindest also den Zuschauern und aber auch Martin Schindler und Gabriel Clemens den Gefallen tun wird und sie jetzt nicht in eine direkte Überschneidung mit diesem Spiel setzen wird. Also, dass es so ein bisschen drumherum ist, vielleicht am Nachmittag oder eventuell als letztes Spiel des Abends angesetzt oder so, dass man das, dass sie wenigstens einen größten Teil vom Fußball noch mitbekommen können. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit dem Ausblick zum World Cup. Denn es geht ja morgen schon los und dann ganz aktuell täglich in den Folgen. Jetzt lasst es uns nochmal ganz kurz einen Blick wieder zurückwerfen, auch auf das letzte Wochenende, denn auch abseits der PDC, Development Tour und European Tour war einiges, was stattgefunden hat, und zwar das DDV German Masters, sollten wir an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Da ist es Kai Gotthard, der bei den Herren das German Masters 2024 gewinnt, im Finale gegen Luca Jäger. Am Ende ist es ein 151er Check zum 5:2 Sieg. Bei den Damen siegt Irina Armstrong, bei den Mädchen Marie Huber und bei den Jungs ist es Leopold Averbeck, der sich den Titel sichern kann.
Und damit mache ich jetzt die Folge endgültig zu, und zwar mit dem Ausblick auf die nächsten Tage. Neben dem World Cup findet nämlich in Eisenstadt in Österreich das nächste Wochenende auf der Next Gen statt. Ich bin zum Kommentieren natürlich nicht da, weil ich bin in Frankfurt und ich kann mich jetzt nicht zweiteilen. Nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, geht es dann auf dem Players Championship Circuit weiter mit den Turnieren 13 und 14. Ganz wichtige Turniere, weil es sind die letzten beiden Events vor dem Cut-Off für das World Matchplay, also nächsten Mittwochabend wissen wir bereits, wie das 32-Teilnehmer-starke Feld für das Matchplay aussieht. So langsam macht es jetzt wieder doppelt Spaß, weil die Majors füllen sich. Es wird jetzt diese majorreiche Zeit eingeläutet. Mir gefällt diese zweite Jahreshälfte, habe ich schon häufig gesagt. Ich erzähle schon wieder alte Kamellen. Mir gefällt es einfach immer besser. Es ist schöner, wenn Majors stattfinden, wenn es um noch mehr geht, als diese erste Phase im Jahr.
Ja, Kevin, du wirst langsam alt. Also da hören wir hier die alten Geschichten zum dritten und vierten Mal.
Opa erzählt von den alten Players Championship Jahren, genau.
Ja, nichtsdestotrotz ändert das nichts an dem Wahrheitsgehalt deiner Aussagen. Das war vor 3-4 Jahren schon so und das ist jetzt auch noch so. Aber ich würde sagen, lass uns dann jetzt einen Haken hinter diese Folge machen und die Folge komplementieren.
So.
Weil das war wirklich... Also viel mehr Darts-Content hätten wir in dieser Woche auch wirklich nicht mehr liefern können. Der Kopf raucht mittlerweile schon. Das war so einiges.
Ja, und ich werde schon ganz hibbelig, also bei dem Gedanken World Cup jetzt. Das ist einfach eine tolle Zeit gerade. Generell Stimmung im Land durch die Fußball-EM gut. Macht Bock. Und da passt jetzt der World Cup auch gut rein. Und man hat es jetzt auch in Leverkusen gemerkt, trotz gleichzeitig stattfindender EM. Das kann auch nebenbei funktionieren. Deswegen, Frankfurt wird gut. Im Podcast nächste Woche ist sowieso jetzt alles gesetzt und wir machen mehrere Folgen. Also ja, ich werde wahrscheinlich vor mir hin vegetieren im Hotelzimmer, dann nur wenige Stunden schlafen, aber ist alles egal. Das machen wir doch gerne. Es sind besondere Tage und damit beenden wir die ganze Folge für diese Woche. Knapp Stunde 10, das war echt ein ordentliches Brett, aber mussten wir machen. Es ging nicht anders.
Ja, es macht schon Spaß mit dem World Cup und der EM hier. Und damit würde ich sagen, Haken hinter. Bis zur nächsten Folge übermorgen.
Macht's gut.
Tschüss.